Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Onkel Pillow.
Und was geht?
Wir haben es geschafft. Es ist soweit. Wir gehen in die zweite Staffel von unserem Lieblingsbaby, unserem Fußballpodcast. Erstmal schön, dass wir es wieder geschafft haben, oder? Also vor allen Dingen, dass wir uns zusammengerauft haben, wieder eine zweite Staffel anzufangen, oder? Was sagst du? Bist du glücklich?
Ja, total. Also ich war schon mit der ersten Staffel sehr glücklich und wie sagt man, never change the winning team. Deswegen konnte ich mir für die zweite Staffel auch keinen anderen Gesprächspartner vorstellen, auch wenn du jetzt bei Weitem nicht die praktische Erfahrung von über 1400. Kannst du mir bitte mal ausreden lassen, hier mein Resume irgendwie zu Ende bringen? Also Unverschämtheit, ey. Auch wenn du nicht, wie ich, die Erfahrung von über 1400 Kreisliga-Einsätzen mitbringst, könnte ich mir tatsächlich keinen besseren theoretischen Gesprächspartner vorstellen als dich.
Und das sind nur die über 90 Minuten. Und damit wisst
nur
ihr schon.
Nur die über 90 Minuten, ja.
Damit wisst ihr, worum es hier geht. Wichtig ist auf dem Platz, das ist unser beide Herzensprojekt, denn das haben wir schon in der ersten Staffel immer erzählt. Pille und ich beschäftigen uns ehrlicherweise sehr viel damit, uns gegenseitig auf WhatsApp per 6 Minuten 50 Sprachnachricht zu erzählen, warum denn diese Fußball-News, die gerade stattfindet, besonders diskutabel ist und sind auch sehr oft nicht einer Meinung. Alleine die Diskussion über einen kleinen Argentinier in den letzten Wochen hat schon gezeigt, wie unterschiedlich wir da manchmal so Standpunkte haben. Aber darauf kommen wir noch später in dieser Sendung. Denn als erstes noch ein paar kleine wichtige Informationen. Wichtig ist auf dem Platz, zweite Staffel heißt, und das ist auch auf viele Nachfrage der Wunsch gewesen, wir machen es häufiger. Letztes Mal haben wir es einmal im Monat hinbekommen, den Podcast zu schaffen.
Wir machen noch häufiger als vorher.
Noch häufiger als vorher, Nico, genau. Und jetzt gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge Wichtig ist auf dem Platz. Dazu kann ich auch gleich sagen, wir haben einen neuen Premium-Partner. EA Sports.
Yes.
EA Sports ist unser Partner. Das heißt, wir werden auch in jeder Folge Neuigkeiten zum FIFA 21-Titel, der kommen wird im Oktober, veräußern und hier euch darüber informieren. Dazu muss man ja sagen, ich bin halt überragender FIFA-Spieler. Pillard ist ganz gut bei FAT. Aber ich glaube, ich bin... Ja, FUT.
FUT. A heißt das FIFA Ultimate Team. Weder FUT noch FAT, das heißt Ultimate Team. Ja. Und du bist kein überragender FIFA-Spieler.
Also. Ey, aber ich habe schon. Ich bin bisher ungeschlagen gegen dich.
Was erzählst du denn für Quatsch?
Ja.
Du hast einmal hast du ein Spiel gegen mich tatsächlich gewonnen, wo wir beide bis heute nicht wissen, wie das zustande gekommen
zweimal.
Ist.
Zweimal.
Hast du auch das zweite? Wann hast du das zweite
Mal? Beide Male.
Nein, du hast nicht alle Spiele gegen mich gewonnen, du Laberkopf.
Das waren die einzigen beiden Spiele, die wir bisher gemacht
haben. Nein,
das ist total Quatsch. Ey, Pillow, ganz ernsthaft. Ich bin doch nicht bescheuert, gegen den dreimaligen FIFA Cup, Backspin FIFA Cup Champion, auch irgendwie mehr Spiele zu machen als nötig. Das heißt, ich habe es immer nur genau dann gemacht.
Aber welches war denn der zweite?
Beide Male bei FIFA Cups. Beide Male.
Ja, Frankfurt weiß ich noch.
Ja, beide Male. Habe ich jedes Mal, und ich glaube, das andere Mal war sogar in Hamburg. Und jedes Mal habe ich in dem Play One-on-One habe ich das Ding gerade noch über die Bühne gebracht.
Das sehe ich anders. Dooferweise kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, aber ja, also Frankfurt weiß ich noch. Da hast du 5-4 gewonnen.
Ja, sehr gut.
Bevor das Turnier losgegangen ist, habe ich mir noch gedacht, oh, hättest vielleicht doch mal ein bisschen mehr geübt, wenn ich jetzt hier schon von Nico die Reisen kriegst.
Und da kam
aber erzähl doch nicht. Da haben wir nicht sogar im Turnier schon. Nee, im Turnier sind wir noch nicht gegeneinander angetreten. Nee,
ich glaube nicht. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber das ist nur Teil der Sendung hier. Das kommt nachher. Denn vielmehr geht es nach wie vor darum, und das ist halt das Wichtige an Wichtiges auf dem Platz. Es geht um das, was auf dem Platz passiert. Und damit dann nicht um die Ergebnisse, sondern um das, was auch drumherum passiert. Das ist ein bisschen Quatsch an der ganzen Sache. Aber kurze Zusammenfassung und kurzes Resümee bitte von dir mal zu dem, was seit der letzten Staffel passiert ist. Denn ich bin glücklicherweise und schweißgebadet in der Klasse geblieben. Das wäre auch ein anderer Podcast geworden. Hätte hier ein Erstligist und ein Zweitligist gesessen.
Wäre das blöd gewesen.
Ja, aber wie war es für dich?
Wie euer Relegation war für mich relativ unterhaltsam, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also was soll ich dir sagen? Ich hatte da halt keine emotionalen großen Aktien drin. Darfst aber auch nicht vergessen, dass ich derjenige war, der dir auch am letzten Spiel dann noch gesagt hat, mal so, jetzt mach mal eine Zündkerze auf und atme mal ein bisschen durch die Hose, das wird schon. Und so ist es gekommen. Hättest du von vornherein auf den Onkel gehört, hättest du sicherlich eine Menge Nerven sparen können, aber
dafür sind ja, Freunde da.
Ja, also wie gesagt, ne, ich hätte das ja auch nicht gesagt, wenn ich nicht geglaubt hätte. Ich meine, klar, wenn dann, was war das vorletzte Spiel nochmal? Wo ja eigentlich schon das war sehr unnötig, ne? Das war sehr unnötig. Mhm. So, vorher waren die 5 Stück gegen Paderborn. War das? Drittletztes Spiel, 5 Dinger, letztes Spiel dann nochmal auch 4 oder 5 Dinger. Und als ich den 5er gegen Paderborn gesehen habe, war schon so, ja, jetzt kommt nächste Woche Mainz und dann kriegen die. Ja, jetzt nicht direkt nochmal 5, aber da werden sie auch gewinnen, haben jetzt ihren Flow wiedergefunden, weil, also da werde ich auch nicht müde dazu sagen, der Kader aus der letzten Saison von Bremen, der hat schon wahrscheinlich ein bisschen mehr hergegeben, als dann über der Relegation im letzten Moment die Klasse zu halten. Und da wirkte so, als wenn sie jetzt den Flow wiedergefunden haben und dann passt das jetzt auch. Und dann die Niederlage dann gegen Mainz, die war aus meiner Sicht tatsächlich sehr unnötig. Und als Fan, der mit Herzblut dabei ist, ist das mit Sicherheit dann auch nicht so einfach, da den Optimismus aufrechtzuerhalten. Aber wenn du halt die Erfahrung von über 1400 Kreisligaspielen mitbringst, dann weißt du, wie sowas ausgeht. Und deswegen hat es mich am Ende nicht überrascht, dass es so gekommen ist. Zur Schonung deiner Nerven hätte man sich das Ganze aber sicherlich sparen können. Aber,
definitiv.
Was soll ich sagen?
Definitiv.
Ich habe ja mit meinen eigenen Nerven letzte Saison auch zu kämpfen gehabt, besonders in der Rückrunde, ne? Aufgrund des zweiten Vereins, über den wir sehr gerne sprechen. Und deswegen hatte ich da schon alle Hände voll mit zu tun eigentlich.
Ja, sagen wir, wie es ist. Es war keine besonders gute Saison für beide Vereine. Ich hoffe, dass dieser Podcast nicht ein Omen ist. Denn ich bin sehr zuversichtlich, dass es besser wird. Aber darüber reden wir später. Denn wir werden natürlich in diesem Podcast immer wieder ein großes Fund auf unsere beiden Vereine legen. Aber wir fangen mit einer anderen Rubrik an. Denn wir haben uns beide vorgenommen, ab jetzt immer für jede Folge eine News aus dem Fußball-Weltgeschehen. Das kann vom Kreisligaplatz in Kastrop-Rauxel sein oder aber von der großen Fußball-Weltbühne, über die wir reden wollen. Pillow, welche ist die Nachricht, die du mitgebracht hast?
Ja, also wie du schon gesagt hast, das kann sich sicherlich auch mal in den, also muss ich nicht immer in den europäischen Top-Ligen abspielen, das Ganze, sondern wenn tatsächlich in der Kreisliga Gruppe A1, wo auch mein Heimatverein DJK TuS Rothausen spielt, wenn da mal was Nennenswertes passiert ist, dann können wir da sicherlich auch drüber sprechen, aber heute für den Start, glaube ich, können wir nicht drum rumkommen, wenn viele sagen, der beste Fußballer aller Zeiten. Ich bin bei einer der besten Fußballer aller Zeiten sofort dabei, ob es jetzt der beste ist. Ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer mit diesen Superlativen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Lionel Messi teilt FC Barcelona per E-Mail mit. Ich bin raus, ich bin da mal weg und auch für umsonst. Und mach mal hier bitte fertig. Der Pep in Manchester, der sitzt schon auf heiße Kohlen. Also ich finde, da müssen wir schon drüber sprechen. Auch so über das Thema Image-Schaden, ja, wer trägt jetzt gerade welchen Image-Schaden davon und wie verdient und berechtigt ist das? Wie hätte die Geschichte aus meiner Sicht viel, viel besser ausgehen sollen können? Bevor ich meinen Senf dazu gebe, schießt du erstmal los, weil du hast es ja vorhin schon angeteased, also so ein bisschen anderer Meinung sind wir ja da schon.
Ja,
Nicht komplett, aber ein bisschen schon.
Das Ergebnis ist ja am Ende, Messi bleibt in Barcelona, will nicht bleiben. Verein, wie du schon gesagt hast, da bin ich auch bei dir am Ende, macht keine besonders gute Figur. Und es steht im Raum, dass er offensichtlich zu spät seine Klausel gezogen hat, die im Juni hätte gezogen werden sollen. Und du ja gesagt hast, was ich auch nachvollziehen kann, dass es eine gewisse Kulanz des Vereins da auch ruhig hätte geben sollen. Da kannst du gleich noch was zu sagen. Mein erster Gedanke war nur so, ey, wir reden hier von einem der bestbezahltesten Fußballer der Welt, wahrscheinlich vielleicht dem bestbezahltesten Fußballer der Welt.
Meines Wissens dem bestbezahlten, ja.
Wir reden von einem Typen, der, sagen wir so, sich, was das Finanzielle und auch das neben dem Platz mit seinem Team arbeitende nicht unbedingt immer von der besten Seite gezeigt hat, sondern ganz schön viel mit was Steuerhinterziehung, Veruntreuung, alles schon mit dabei. Die haben ganz viel Schiffe gebaut, Alter. dieses mit der Klausel und weggehen lassen und so, hat halt auch sehr viel von der Fußballromantik. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir in der ersten Folge gleich so rumgehen hier, dass ich derjenige von uns beiden bin, der hier nicht so viel Bock auf die Fußballromantik hat, sondern sich irgendwie denkt, ey, das ist einfach Geschäft. Und wenn er einen Vertrag unterschreibt, wo eine Klausel von 700 Millionen drin steht und er dafür 30 Millionen pro Tag kriegt, dann gilt diese Klausel ganz einfach.
Ja. Ja, ich kann den Gedanke nachvollziehen und grundsätzlich bin ich ja auch der Meinung, dass Verträge dafür da sind, dass sie dann auch eingehalten werden und erfüllt werden. Und wenn sie dann mit irgendwelchen Klauseln versehen sind, dass er umsonst gehen kann bis zu einem gewissen Datum, dann bin ich grundsätzlich auch dabei, dass ich sage, ja, dann hat er sie halt verpasst und ist so. Aber der Grund, warum ich sage, meiner Meinung nach hätten sie ihn ziehen lassen sollen, scheißegal, wann er die Klausel zieht, der hat nicht nur fußballromantische Hintergründe, ne? Weil, wie du es gerade schon gesagt hast, also wir haben jetzt ein Szenario, dieser Stichtag war wohl der 10. Juni, so, wenn er bis dahin sagt, ich möchte gehen, dann kann er das ablösefrei tun. Alternativ, wenn er es am einen Tag später, am 11. Juni erst macht oder in den Tagen danach oder Monaten danach, dann werden 700 Millionen Euro fällig, also gut, ich meine, wie gesagt, hat er unterschrieben, dann ist das so, weißt du? So, dass das nie im Leben einer Zeit, auch vor Corona nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Der ist 33 Jahre alt und selbst wenn er noch 26 wäre, also ich glaube nicht, dass irgendein Verein 700 Millionen gezahlt hätte, egal.
Ja, dieser eine Fan vom VfB Stuttgart hat doch so eine Petition gestartet und wollte doch die
700 sammeln. Ja, da kann er aber nur sammeln, bis der 55 ist und dann hat er sie vielleicht zusammen. Also das ist aus meiner Sicht Quatsch, aber...
Die ersten Tausende hat er ja zusammen.
Ah, dann tauche ich schon, ja? Ich weiß, ja, soll er mir geben. Ich komme für eine Halbzeit, ist okay. Ja. Soll er mir geben.
Bei der Erfahrung.
Ja, deswegen auch nur eine Halbzeit. Wovon reden wir hier? Also in erster Linie rechne ich einem Lionel Messi eine sehr hohe Glaubwürdigkeit ein. Räume ich ihm die ein, so. In dem, was er da sagt und wie er das Ganze kommuniziert hat. Da hat er dann, als er gesagt hat, so, ich bleibe jetzt, mehr oder weniger, weil ich bleiben muss, gesagt, dass er schon im Laufe der ganzen Saison mit dem Präsidenten mehrfach gesprochen hat und ihm da mehrfach gesagt wurde, lass dir Zeit, entscheide dich, wenn die Saison vorbei ist. So. Jetzt solltest du, wenn du Lionel Messi bist, trotzdem die wichtigen Eckdaten in deinem Vertrag kennen, auch wenn du da Anwälte und was weiß ich nicht alles für hast.
Das wäre übrigens mein nächstes Argument gewesen, wenn irgendjemand zu mir sagt,
alles richtig.
Lass mal, wir klären das.
Aber guck mal, der ist da seit 20 Jahren. Ne? Also wenn der Präsident von dem Verein, wo ich seit 20 Jahren bin, und wenn ich der Spieler bin, der und mit maßgeblich ist gar kein Ausdruck dafür, dazu beigetragen hat, dass das Barcelona in den letzten 10, 15 Jahren das Barcelona war, was das war, dann hätte ich als Lionel Messi schon die Erwartungshaltung, dass wenn mein Präsident mir sagt, lass dir bis nach der Saisonzeit, dass er dann auch so meint. So, Punkt. Weil, weißt du, und da bin ich dann vielleicht bei Fußballromantik einmal am Wort. So. Jetzt ist am 10. Juni, als diese Frist abgelaufen ist, da war die Saison noch nicht vorbei, da lief sie noch, Corona-bedingt. So. Mhm. Und jetzt kannst du dich dann drüber streiten, wie das dann ist und wie das gemeint ist. Mein Eindruck ist, und das ist natürlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt aus der Ferne, aber mein Eindruck ist, der Bartomeu oder wie der heißt, der hat ihn genatzt, so, der wusste genau, was er da macht, Punkt, fertig, aus. Jetzt kommen wir zu dem Part, der nichts mehr mit Fußballromantik zu tun hat. Jetzt kommt der Lionel Messi da irgendwann im August und sagt, du hör mal, ich würde gerne gehen. So, hier, ablösefrei. Und dann geht der Präsident hin und sagt, nee, geht nicht, Frist verpasst, 700 Millionen. Okay, hast mich gefickt, muss ich jetzt bleiben, spiele ich noch ein Jahr. Was meinst du, Nico, was nächstes Jahr passiert? Für wie viel Euro der nächstes Jahr den Verein verlassen wird?
Null.
So, und aber wo ist denn dann das Problem, so einem verdienten Spieler, und ich sag nochmal, der maßgeblich ist gar kein Ausdruck, dazu beigetragen hat, dass Barcelona in den letzten 10, 15 Jahren den Erfolg hatte, den sie hatten und der Verein geworden ist, der sie heute sind, auch wenn sie gerade auf dem absteigenden Ast sind. Was spricht denn dagegen, da einen Kompromiss zu finden und zu sagen, und das ist ja auch aus Vereinssicht die wirtschaftlich beste Lösung, zu sagen, okay, pass auf, Digga, du hast halt deine Frist verpasst, ne? Also, was soll ich dir jetzt sagen? Aber dann lass uns doch einen Kompromiss finden. Find du uns doch einen Verein, der 70, 75, 100 Millionen vielleicht sogar zahlt. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der Scheich Al-Habsi von Manchester City da dann nochmal die Privaturne aufgemacht hätte. Die haben ja jetzt eh gerade einen Freifahrtschein da gekriegt mit Financial Fair Play. Das ist dem doch scheißegal. So. Und dann wäre doch am Ende allen geholfen. Dann hätte der Verein Barcelona das Gesicht bewahrt, Lionel Messi hätte keinen Image-Schaden davon genommen, Barcelona hätte jetzt nochmal 100 Millionen, diese dann ja wahrscheinlich wieder für den nächsten Coutinho, der, das ist übrigens auch, da müssen wir gleich noch drauf eingehen, die 7 Millionen, die Barca jetzt an Liverpool zahlen muss, weil Coutinho die Champions League gewonnen hat. Das ist so widerlich. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wo ist das Problem, da zu sagen, ey gut, so, weil alles, was du jetzt erzwungen hast, ist, dass du noch ein weiteres Jahr den von mir aus besten Fußballer der Welt in deinem Verein hast, der aber eigentlich gar keinen Bock hat. Ich glaube schon, dass er Profi genug ist, sich das nicht anmerken zu lassen und seine Leistung bringen wird. Das ist das Maximale, was du erreicht hast. Ein Jahr mehr mit diesem Spieler, dafür 0 Euro. Den Fehler haben wir auf Schalke zu oft gemacht. So, ich weiß, wovon ich spreche. So.
Ja, ich würde
wozu nicht die 100 Millionen oder 75 oder was mitnehmen, womit alle Parteien leben können und dann lass ihn gehen, geh mit Gott und du kannst jetzt dein neues Barcelona aufbauen.
Ja, ich hätte einen Einwand.
Welchen denn?
Dass du wahrscheinlich im Gegensatz zu irgendeinem von den anderthalbbeinigen, die bei Schalke gerade rumlaufen,
Du bist Leonel, der einzige Halbbeinige, den ich kenne.
Anderthalbbeinig, habe ich gesagt. Und ja. Ich rede hier von einem Abschiedskandidaten, insofern lass mich.
Du verdrehst hier immer vollkommen die Tatsachen. Also ihr habt Abstieg gespielt.
Ja, sag ich doch. Nichts zu tun. Ich rede doch von mir.
Ach so,
genau. Ich mach mir doch extra klein, Pillow. Ich mach mir doch extra klein.
Ja, richtig so.
Aber ich rede bei Messi davon, dass du nicht, du ist ja nicht ein Jahr und am Lab so null, sondern es ist ein Jahr und 100 Millionen Einnahmen durch Trikotverkäufe.
Ja, Also der Hub mit den 100 Millionen Trikotverkäufen, so, und da sind wir wieder bei Wirtschaftlichkeit, da holt sich Man City nämlich rein in dem Moment, wo Lionel Messi zu Man City wechselt und da das Trikot anzieht und den Vertrag unterschreibt.
Das ist ja das, was Barca sich nicht einfach durch die Lappen gehen lässt.
Ja, aber das ist nicht derselbe Umsatz, der generiert wird von einem Lionel Messi, der seit 15 Jahren im selben Verein spielt. Also wenn Messi zu einem anderen Verein wechselt, unabhängig welcher der ist, dann werden aufgrund der Tatsache, dass Messi gewechselt ist, deutlich mehr Leute sich ein Trikot kaufen, als wenn er jetzt noch ein Jahr weiter bei Barca bleibt.
Ja, richtig, das interessiert Barcelona doch nicht. Es geht doch um die Gründe, warum Barcelona das macht. Und ich sage gerade, einer der Gründe ist, dass es nicht nur darum geht, dass sie eventuell keine Ablösesumme für einen Spieler geben, das kalkulieren sie ein, wenn sie jetzt keine 700 kriegen, sondern dass sie gleichzeitig sagen können, okay, er spielt halt ein Jahr bei uns, fast egal, wie viel er spielt, weil sie sind eh im Aufbau. Wir gewinnen die Champions League nicht, wir werden wahrscheinlich in der Meisterschaft keine Rolle spielen, aber wir haben zumindest 100 Millionen Umsatz durch Trikotverkäufe.
Wir werden niemals 100 Millionen Euro Umsatz durch Trikotverkäufe diese Saison mit Messi machen. Niemals.
Lass es 80 Millionen.
Niemals. Lass es 20 sein. Maximum.
Also glaubst du allen Ernstes, dass nur 20.000 Messi-Trikots verkauft werden in der Saison?
Aber müsst ihr mal nachgucken. Aber also guck mal, ich weiß, dass Cristiano Ronaldo im ersten Quartal, als er nach Juve gewechselt ist, 100 Millionen reingeholt hat. So. Genau. So, die hat er vor die Jahre im ersten Quartal, genau, durch den Wechsel nach Juve. Ja. Die hat er aber vorher bei Real Madrid nicht geholt. Also und selbst wenn du jetzt die Rechnung angenommen, die würden jetzt durch die Trikotverkäufe, was sie nicht machen, wissen wir beide, Nico, genauso viel verdienen wie durch die Ablösesumme von Manchester City.
Nee, so. Das meine ich gar nicht. Nein. Ich sage nicht, dass sie genauso viel verdienen. Ich sage nur, dass es ist schlichtweg eine Einnahme, die du unternehmerisch ja nicht einfach wegschmeißt.
Das ist ein Minusgeschäft. Also wenn die Aussage ist, wir behalten den jetzt wegen Trikot-Einnahmen, die weniger sind als die Ablöse, die wir kriegen, das ist kein Business Case, das ist ein Minus.
Ich tippe nicht nur auf die Einnahmen die durch Trikots, sondern die Gesamteinnahmen als Werbebotschafter für den FC Barcelona. Und dieser Preis wird auf jeden Fall höher sein, der hundertprozentig.
Ja, weiß ich nicht.
Und das sind bestimmt Faktoren, ich meine, sonst alles andere, was sollte es denn sonst sein? Wenn es das nicht ist, dann ist es genau das, was du am Anfang beschrieben hast, was ich nicht glaube, dass es einfach nur Eitelkeiten oder beleidigt sein ist und deshalb die Tür zuzumachen. Und das funktioniert nicht auf dem Level, auf dem die unterwegs sind.
Also wo holt's dann, vielleicht fehlt mir ja auch tatsächlich die geschäftliche Weitsicht, aber wo holt Lionel Messi denn jetzt in der nächsten Saison außer Trikotverkäufe noch Geld für Barcelona rein?
Ja, Werbeeinnahmen für den ganzen Verein. Die Wertigkeit des Vereins im internationalen auf dem internationalen Markt. Weil wenn Lionel Messi weg ist, ist keiner mehr da.
Du meinst den geschätzten Wert?
Ja, es geht auch einfach um, wo der FC Barcelona mit dem Verein FC Barcelona werben kann, wo sie platziert werden und welche Erreichbarkeit sie haben, um wiederum dann daraus aus den Zahlen heraus Werbedeals oder was auch immer heranzuholen. Ist doch ein ganz normales Spiel. Und wenn Lionel Messi weg ist, haben sie keinen zweiten Spieler mehr, der auch nur ansatzweise so eine Reichweite hat wie er.
Das ja, es gibt keinen anderen Spieler, der so eine Reichweite hat wie er. Ja,
und dann deswegen, so, und deswegen, also ich verteidige es ja nicht, aber ich erkläre nur. Und das ist aus meinen Augen aus wirtschaftlichen Gründen dann ein Argument, warum Barcelona sagt, nee, wir lassen ihn nicht einfach gehen. Und dann sagen die, nee, wir wollen aber 350 Millionen haben. Und dann sagen die anderen, nee, wir wollen aber nur 150 Millionen zahlen. Und dann treffen sie sich nicht. Und am Ende muss Messi sagen, ja, nee, scheiße, ich bleib hier, ich finde das aber ganz schön kacke. Ja. So. Aber Barcelona sichert sich zumindest irgendwie wirtschaftlich wahrscheinlich ihr Ja. Und ja, da bin ich aber am Ende voll bei dir und voll auf gleich, da sind wir am Ende gleich Meinung. Image-Schaden auf jeden Fall mindestens höher bei Barcelona, aber auf jeden Fall auch ein bisschen auf beiden Seiten. Weil auch Messi mit, ich gehe weg und ich glaube dann am Ende doch da, hat ihm auch nicht gut getan. So. Weil der Moment, als er gesagt hat,
Für mich persönlich kommt er am besten aus der Nummer raus, ne? Weil er hat klipp und klar gesagt, so, also der nächste Schritt wäre jetzt, da wird dann jetzt ein Richter drüber entscheiden, aber ich würde FC Barcelona niemals verklagen, ist mein Verein, mein Herz, meine Seele. Also besser kann es aus der Nummer nie rauskommen.
Nee, das stimmt auch schon.
Und vor allem, ihm kaufe ich es ab, ne?
Aber man darf auch nicht vergessen, dass er gegangen ist in der Sekunde, wo Barcelona 8-2 von Bayern auf den Arsch gekriegt hat. Und das vergessen sie da auch nicht.
Ja, aber das brauchen sie auch nicht vergessen, weil dann haben sie anscheinend auch die 15 Jahre vorher vergessen. Ne? Also wenn der beste Fußballer der Welt mit 33 Jahren in dem Verein, wo er 20 Jahre lang gedient hat und nochmal maßgeblich ist kein Ausdruck, wenn der dann der Meinung ist, okay, ich sehe jetzt hier für die letzten 2-3 Jahre meiner Karriere nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche großen Titel zu gewinnen, aber ich bin nun mal der beste Fußballer der Welt und möchte deswegen jetzt wechseln, dann ist er zu 100% legitim. Und jeder Fan, der dann der Meinung ist, dass der Spieler dem Verein jetzt im Stich lässt, weil er 8-2 von Bayern auf den Sack gekriegt hat, der soll nochmal besser nachdenken, was bei ihm verkehrt läuft. Sag ich dir ganz ehrlich. Also, mal ernsthaft, Nico.
Ey, glaubst du eigentlich, dass theoretisch auch Kai Havertz bei Chelsea irgendwann so einen Abgang haben könnte, dass er irgendwann den Verein nach 10 Jahren verlässt, weil er eine Klausel von 550 Millionen im Vertrag hat, weil er so überragend gebombt hat?
Also zuzutrauen ist ihm, glaube ich, einiges, ne? Also.
Das ist nämlich meine News, die ich mitgebracht habe. Ich habe mir nämlich überlegt, ey, wir haben da halt einfach einen deutschen Nationalspieler mit bummeligen 20 irgendwas Jahren, der mal eben für 100 Millionen zu Chelsea gegangen ist. Mhm. Also das ist eigentlich die Hauptnews, aber wenn man sich dann anguckt, wie der FC Chelsea sich in den, also ich habe das Gefühl, das sind die einzigen, denen Corona irgendwie egal ist, habe ich das Gefühl. Die sind die einzigen, die auf dem Transfermarkt unterwegs sind. Da kann richtig was entstehen. So mit Timo Werner und Kai Havertz, das ist eine richtig spannende Runde.
Ja, voll. Da hatten wir auch schon im Vorfeld schon mal hier und da ein bisschen drüber philosophiert und just in der Sekunde, wo ich gesagt habe, wenn du dir das mal anguckst, ne, also vorne hast du. Und wir reden jetzt zugegebenermaßen erstmal nur von der ersten Elf, ne? So, dann, um wirklich da ganz oben mitzuspielen, brauchst du natürlich auch die Breite im Kader. Aber in der ersten Elf sehe ich aktuell da, wenn du vorne von der Dreierspitze redest, Werner, Hakim Ziyech und Christian Pulisic, der aber, so wie ich das letzte Saison mitgekriegt habe, sehr verletzungsanfällig ist. Der macht immer zwei Spiele, dann ist er zwei weg, zwei wieder da, zwei wieder weg. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, das ist die erste Elf. Dann hast du da im Mittelfeld einen Kanté, der also für mich ganz, ganz krass, ganz weit vorne im defensiven Mittelfeld der Weltspitze angekommen ist, auch schon seit 2-3 Jahren. Entschuldigung. Der dann jetzt in Kai Havertz und auch in Jorginho, darfst du keinesfalls unterschätzen, zwei richtig starke Partner im Mittelfeld hat. Also das klingt schon nach Top 3 in England, wenn du mich fragst. Und just in der Sekunde, wo ich gesagt habe, aber weil mit so einem Antonio Rüdiger als Abwehrchef da wirklich ganz, ganz oben in England mitzuspielen, ich will dem nichts böse, das ist ein super Innenverteidiger, aber jetzt so weißt du, der Chelsea Van Dijk, also da sehe ich ihn ehrlich gesagt noch nicht. Just in der Sekunde holen sie sich Thiago Silva, auch wenn er 35 Jahre alt ist, von Paris mal eben nochmal rüber für zwei Saisons. Und das ist der Move, meiner Meinung nach, der dir am Ende, ich sage jetzt nicht, dass sie nächste Saison direkt Meister werden, das wäre wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber ich bin mir, also sagen wir mal so, müsste schon mit sehr viel Verletzungspech und sehr vielen Sachen, die da zusammenkommen, zugehen, dass Chelsea sich nicht schon in der nächsten Saison zur dritten großen Kraft hinter Liverpool und City etabliert, also zumindest mit der ersten Elf.
Ja,
finde ich unfassbar stark, was sie sich da, wie du schon sagst, also Corona scheint ihnen egal zu sein. Und ich glaube aber auch, dass noch dem einen oder anderen Scheich, der sein Unwesen treibt im europäischen Fußball, dem ist das, glaube ich, auch egal. Ich weiß nicht, warum da in Manchester gerade noch so sehr gezögert wird, wobei die auch schon wieder 2-3 Mal für so 40, 50 Millionen Beträge zugeschlagen haben. Na, das ist ja dann in Summe auch schon wieder 150 Millionen. Aber ja, Chelsea hat da anscheinend einiges vor. So. was auch so ein bisschen aus meiner Sicht überflüssig war. Wow, guck mal, wir haben hier so Hudson-Odois und dieser Mason Mount und so, die jungen Wilden in Anführungsstrichen, die da noch ein bisschen dahinter stehen. Wenn sie die auch noch integriert kriegen und die sich entwickeln, dann puh, steht da für die nächsten, weiß nicht, 5 bis 10 Jahre schon mal jetzt eine ganz gute Mannschaft im Anschlag. Und nicht, wenn so ein Abramovic dann nächste Saison mal ein bisschen
mal richtig Vollgas gibt, sagst du.
Ne? Mal so ein bisschen an den ganz oberen Rängen in der Liga und vielleicht auch in der Champions League schnuppert, so, ne? So mal Champions League Viertelfinale und sich denkt, jetzt nochmal so 1, 2 Vollkracher nächste Saison und dann greifen wir ganz oben an. Da kann was zusammenwachsen, ja. Und von daher finde ich auch total interessant. Also ich glaube, hätte einer vor einem Jahr zu Kai Havertz gesagt, so nächsten Sommer wechselst du nach Chelsea, hätte er dem Vogel gezeichnet, gesagt, du, hör mal, also Bayern München, Real Madrid, Barcelona, das ist so die Adresse, an die ich denke. Aber jetzt mit den Verpflichtungen im Sommer und mit der Marschroute und Ausrichtung kann das, glaube ich, eine ganz große Geschichte werden. Ne?
Ey, weißt du, dass ich das schon beim Timo Werner-Transfer gedacht hatte? Also Chelsea ist für mich ein Verein, wo der Trainer beinahe geflogen wäre irgendwann in der Saison, weil es nicht richtig funktioniert hat und auf der Diskussion stand. Und dann am Ende ja dann doch noch alles gut gegangen ist. Und er dann zu einem Moment wechselt und Bayern München absagt, wo ich gedacht habe, okay, hey, du hast jetzt gerade die Möglichkeit, entweder du gewinnst jetzt jedes Jahr Deutsche Meisterschaft und Pokal und spielst im Champions League immer oben mit, oder du wechselst nach England zu einer Mannschaft, die eventuell auch mal Sechster werden kann. Das heißt, für mich im Umkehrschluss, was ja nicht ganz, ganz unlogisch wäre, der wusste schon ein bisschen mehr von dem, also und mit anderen Worten, die müssen ihm ja schon ein bisschen mehr erzählt haben oder ein bisschen Gefühl davon, was sie vorhaben und was für Möglichkeiten da bestehen.
Genau.
Und weil das Chelsea, zu dem Timo Werner im Mai oder wann er sich entschlossen hat, gewechselt ist offiziell, das ist ein komplett anderes in meinem Bauchgefühl als das, was sich jetzt hier kurz vor Saisonstart zeigt. Denn
die haben halt schon angedeutet, dass die ernst meinen. Ich persönlich glaube ja, dass so ein Trainer Frank Lampard, ich glaube, das ist für die Generation, Timo Werner, Kai Havertz und so, die etwas jüngere Generation, ist das, glaube ich, schon mal ein riesen Pluspunkt, ja, und unter dem zu spielen. Also am Ende ist der Typ, auch wenn er ein Engländer ist, er ist eine Legende, machen wir uns nichts vor, ne? So,
definitiv.
Also Frank Lampard ist Frank Lampard, Punkt, fertig aus. Ich glaube, dass das ein Riesenfaktor ist und die werden dem schon verklickert haben, du, pass mal auf, wir bauen hier was auf und also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt schon gesagt haben, oder holen wir nur den Havertz und holen wir nur den und holen wir nur den, da werden keine Namen geflogen sein, aber die werden ihm schon klar gemacht haben, du pass auf, wir haben in den nächsten Jahren das und das vor und wenn die Alternative dann Bayern München ist, dann, also ich, wenn du mich fragst, so die Wahl haben zwischen Bayern München, wo du dich dann erstmal gegen den Robert Lewandowski durchkämpfen musst, wo du dich erstmal, vielleicht wenn du auf den Flügel ausweichst, auch gegen mit Gnabry und Coman und wie sie da alle heißen, auch durchaus namhafte Konkurrenz vor dir hast. Die Gefahr hinaus, dass du die erste ein, vielleicht zwei Saisons erstmal nicht so viel spielst, dafür aber ja eigentlich den Bundesliga-Titel safe hast und als Alternative dafür hast, zu einem Chelsea zu gehen, wo du weißt, da ist die Kaufkraft da, so, da ist der Wille da, das ist ein großer Verein, Punkt, fertig, aus. Und wenn er das halt auch nur geworden ist durch die finanziellen Mittel, die da irgendwann vor Jahren reingepumpt worden sind, und du dann die Möglichkeit hast, einer der Zugpferde zu sein beim Make Chelsea Great Again Projekt, hätte ich jetzt fast gesagt, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch für Variante 2 entschieden, sag ich dir ganz ehrlich. Weil wie alt ist Timo Werner jetzt? 23 oder so? So, jetzt macht er da 4 Jahre Vertrag, ist dann 27 und dann kannst du immer noch entscheiden. So, hat das hier so in Chelsea so funktioniert, wie ich mir das vor 4 Jahren ausgemalt habe? Oder mache ich jetzt 4 Jahre nochmal reifer und 4 Jahre Premier League Reife ist eine Reife, die kriegst du aus meiner Sicht in keiner anderen Liga? Kannst dann immer noch überlegen, mache ich jetzt nochmal den Schritt zurück zu, weiß man ja nicht, was sich dann für Möglichkeiten bieten. Also ich kann den Schritt absolut nachvollziehen und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf die neue Chelsea-Mannschaft nächste Saison.
Also das ist schon auch eine spannende Liga, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Also,
total, es ist die beste Liga der Welt, Punkt.
Ja, das ist sowieso, aber auch insofern spannend, als dass natürlich Manchester und Liverpool erstmal unangefochten da oben stehen. Aber ich gucke mir gerade bei Transfermärkte nochmal die Kaderwerte an. Jetzt hat Liverpool auch einen krass aufgepumpten Kader. Und sind im Durchschnittsmarktwert auch immer noch Nummer 5 in der Liga, aber die sind halt jetzt mittlerweile alle recht dicht beieinander, ne? Also City und Liverpool relativ noch ein bisschen Abstand, aber so Tottenham, Manchester United, Chelsea, Arsenal ein bisschen dahinter, das ist halt auch richtig knaller Fußball, den er da haben wird. Und da hatten Kai Havertz dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, sich zu entfalten. bin gespannt, ob er es schafft. So, das wird auch noch der entscheidende Punkt, aber dem Jungen traue ich das aber zu.
Ja. Also beiden, ne? Beiden. Ich hab auch jetzt wieder in den Länderspielen, ich war immer der Meinung, dass ein Timo Werner, um wirklich ganz vorne in der europäischen Spitze anzugreifen, habe ich immer gesagt, dafür fehlt ihm halt die Sicherheit vom Tor, ne? Also der braucht zu viele Chancen. Ja, der kann, wenn ein langer Behafer kommt, kann der schnell rennen und schneller als jeder Verteidiger und dann schiebt er auch mal einen rein. Aber wenn der mal so am 16er aus vielleicht einem etwas spitzeren Winkel oder wenn ihm die Verteidiger auf den Füßen stehen, dann tut er sich schwer. Und den Schritt, den der da in der letzten Saison gemacht hat und jetzt auch bei gegen Spanien der Torwärter gemacht hat, ich fand, das war auch keine einfach zu schießende Bude. Also da stehen im Umkreis von 4 Metern 4 spanische Verteidiger und der macht eine Finte, zweite Finte und hat dann freie Schussbahn und macht den auch klinisch sauber ins linke Eck, sodass der Torwart gar nicht mehr versucht, dran zu kommen. Da hat er schon, was das Thema Abschlussqualität ordentlich zugelegt und ey, also mittlerweile, sage ich, kann sich in Europa ganz, ganz vorne festsetzen. Und Kai Havertz sowieso, müssen wir nicht drüber reden. Also meiner Meinung nach hätte sich, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, weiß man auch nicht, ob Kai Havertz dann zu Chelsea gegangen wäre, weil ich glaube, dass dann andere Vereine auch nochmal die 100 Millionen auf den Tisch gelegt hätten, die Leverkusen haben wollte. Und ob er sich dann immer noch für Chelsea entschieden hat, weiß man nicht. Aber ey, ich finde, nochmal, kann ich mich nur wiederholen, ich finde das Projekt Chelsea total spannend und ich glaube, dass da die nächsten Jahre ordentlich was ranwächst. Schauen wir mal.
Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher. Das wird sehr, sehr spannend. Trotzdem müssen wir beide ja, glaube ich, noch mal ein bisschen in die bittere Realität der Bundesliga zurück. In der Rubrik, die wir hiermit eingerichtet haben, auf dem Platz mit Schalke. Damit fangen wir an, würde ich sagen. Ne? Oder soll ich mal mit Bremen anfangen?
Wie du möchtest. Alter Verschönheit, würde ich sagen.
Okay, dann warte mal. Dann bin ich dran. Scheiße. Okay, auf dem Platz.
Deutlich bist du dann dran.
Ja, genau. Auf dem Platz, aber eigentlich bin ich dran und auch nicht. Also, ich bin ja beides quasi. Also, auf dem Platz mit Werder. Fangen wir mal damit an. Dann gehe ich mal so. Und da ist ja im Prinzip, wir sind in der Vorbereitung, jetzt so quasi das Kaffeesatzlesen angesagt, ne? Aber wenn ich mir angucke, was Werder Bremen seit Klassenerhalt, seit diesen berühmten Minuten, diesen 7 Minuten, die mir da richtig wehgetan haben und dem Klassenerhalt dann gemacht hat, bin ich sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden und es fühlt sich alles wie so ein, mit so, kennst du diesen riesen Schwamm, mit dem du so Peeling, was du tust, du so ein Salz so körnig da drauf und dann schrubbst du die ganze Haut einmal so ab, so einmal komplett. So ungefähr fühlt sich das an, was Bremen da gemacht hat.
Nee, kenne ich nicht, aber ist gut zu wissen, was du so in deiner Freizeit machst, wenn du nicht über Fußball
hast. Hast du noch nie so, wird Zeit, dass du mal so Wellness-Anwendungen und sowas machst? Das musst du mal so 3 Leute, die dich so ein bisschen
ich stimmen. Ich mach dir gleich mal eine Anwendung, Alter.
Sowas gibt's bei dir, da in Gelsenkirchen, ne?
Nee. Also, wird es schon geben, aber...
Ah, da ist die Wellness, das Wellness-Programm ist ein Kasten mit 24 Türchen
genau. Unter den eigenen. Das Wellness-Programm bei uns in Gelsenkirchen, ja, möchte ich an der Stelle vielleicht nochmal betonen, ist... Schön Kiste Bier, aber nicht pro Person, ne? Nicht für alle, sondern Kiste pro Person, schön unterm Stuhl und dann werden sich die 24 Türchen mal schön gepflegt reingezwiebelt und dann gehst du feiern. Verstehst du?
Ja, so.
Und dann gibt es nämlich Herrengedecks, ja? So. Und zwar Bierkorn, Bierjägermeister, Bier Maria Kron, Bierkorn, oh. Fantakorn und dann fangen wir darüber an nachzudenken, ob wir heute nochmal anfangen zu saufen. So.
So ungefähr.
Der musste ich an der Stelle mal loswerden. Ich weiß, der ist nicht von mir, der kommt von irgendeinem Streamer, keine Ahnung. Fand ich Weltklasse. Das ist jetzt Kirchner Wellness, ja.
So ungefähr hat sich's aber bei mir geistig angefühlt, als die Saison zu Ende war. Dann fängt der Trainer an, und das ist jetzt alles wieder auch da Kaffeesatzleserei, aber in meinen Augen relativ stark zu analysieren, was im Verein los ist. Und dann machen sie auch Dinge, die sie jahrelang nicht gemacht haben. Dann kriegt ein Bargfrede keinen Vertrag. Dann werden sie. Dann kriegt auch Finn Bartels keinen Vertrag mehr, obwohl es eigentlich wie gemacht dafür war, dass der nochmal wieder verlängert wird. Schmeißen insgesamt 6, 7, 8 Leute raus, wechseln den ganzen, also quasi räumen richtig auf und spielen. Dann gibt es noch was anderes, was ich jedem Werder-Fan ans Herz legen möchte. Das ist für dich ja Quatsch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das antun würdest, aber es gibt ein sehr, sehr krasses Interview. Und normalerweise würde ich jetzt keine Axel Springer-Produkte bewerben, aber dieser, irgendwas mit Rasen oder so, dieser Podcast von Bild. Da saß Florian Kohfeldt in einer Doppelfolge über insgesamt 3 Stunden und hat wirklich, also wirklich so offen und so ehrlich, so, also krass beeindruckendes Gespräch, was mir so viel Sicherheit darin gegeben hat, dass diese ganze Leiden und dieses ganze Schmerz und diese ganze Scheiße von wegen 9 von 10 Leuten haben gesagt, der Trainer muss da weg und sowas alles. Ich bin ja der Einzige, der immer noch da steht und immer noch Team Kohfeldt gerufen hat, obwohl wir schon klar abgestiegen waren, mir im Geiste recht gibt, warum das so war und warum er der richtige Typ an der richtigen Stelle ist. Am Ende können wir hier nach 2 Spieltagen, können wir dann wieder alle drüber lachen, weil Bremen schon wieder in der Kacke steht. Aber jetzt erstmal fühlt sich's gut an, weil, und auch da sind die Gegner und vielleicht die Ergebnisse erstmal zweitrangig, aber das, was sie in der Vorbereitung gespielt haben, für mich alles sehr gut ausgesehen hat. Und so habe ich im Moment das Gefühl, dass sie wirklich auf einem guten Weg sind. Plus, dass so früher auch Bremen immer zu viel Lieb und zu viel Herzlichkeit vorgeworfen wurde, dass es da zu wenig Reibung gegeben hat, knallt es ja regelmäßig alle 2 Tage im Training, wenn sich wieder 2 Spieler die Köpfe heiß reden oder sich gegenseitig durch die Gegend schubsen. Also da scheint ein anderer Geist in der Mannschaft zu sein, der mir sehr viel Hoffnung für die Saison gibt. Hast du das ein bisschen beobachtet, oder?
Nee, gar nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe diese Sommerperiode so also ein bisschen arbeitsbedingt und so echt relativ wenig mitgekriegt, außer jetzt halt so die ganz großen Geschichten. Champions League habe ich mir natürlich reingezogen, Euroleague. Was die Schalker so machen, habe ich mir angeguckt, aber tatsächlich, was ihr da in Bremen bisher so fabriziert habt, noch gar nicht. Da werde ich jetzt dann zum Pokalauftakt und dann zum Bundesliga-Auftakt eine Woche später. Werde ich da wieder ein bisschen intensiver und ein bisschen tiefer einsteigen. Grundsätzlich klingt dann alles gut, was du da erzählst. Ich persönlich habe mir aber vor Jahren schon abgewöhnt, auch nur irgendeinen Fick auf die Ergebnisse oder Spielweisen oder sonst irgendwelche Erkenntnisse aus Testspielen, irgendwelche Reime zu machen. Ich weiß, das fühlt sich natürlich gut an, wenn du das siehst und die haben da einen guten Job gemacht und gut gespielt. Ich habe aber über die Jahre gelernt, dass diese Testspiele, die haben einfach null Aussagekraft für das, was dann passiert, wenn am ersten Spieltag der Ball rollt in der Bundesliga. Und da werden wir dann sehen, wo ihr und wo wir stehen. Ihr mit einem etwas angenehmeren Startprogramm, würde ich jetzt mal behaupten, als wir. Ganz ehrlich, auch mal schönen Gruß an der DFL. Ne? Die Scheiße könnt ihr euch in die Haare schmieren, eure Scheiße, damit ihr euch das. Also kann mir keiner erzählen, dass das ein Zufall ist. So, natürlich sitzt da keiner und macht manuell den Spielplan fertig. So, es gibt sogar auf der DFL-Seite ein 2-minütiges Video, wo erklärt wird für ganz dumme Menschen, wie so ein Bundesliga-Spielplan gemacht wird. Und da werden da alle Parameter, die sie beachten müssen, wie zum Beispiel, dass, was weiß ich, Dortmund und Schalke nicht am selben Wochenende Heimspiel haben oder Hamburg und St. Pauli oder so. Und noch europäische Termine und hast nicht gesehen, da wird da alles eingehämmert und was nicht alles und dann spuckt er dir wohl 10 bis 20 mögliche Spielpläne aus und dann entscheidest du dich für einen und da kann mir keiner erzählen, dass es da kein Spielplan-Szenario gegeben hätte, wo Schalke nicht in den ersten 5 Spielen erst nach München, dann nach Leipzig und dann nach Dortmund muss, also die Scheiße könnt ihr euch ernsthaft in die Haare schmieren.
Und ihr wisst ganz genau,
ja, das macht dann den Kohl auch nicht mehr fett, so, weißt du, also machen wir uns nichts vor, wenn in den 5 Spielen wirklich mit 6 Punkten rausgehen solltest, ne? Also dann kannst du dir aber schon 3-mal auf die Schulter klopfen. Meine Befürchtung ist eher, dass du so ja, zwischen 0 und 3 Punkte irgendwann mit rausgehst. Und also aufgrund der Tatsache der letzten Saison finde ich persönlich das, weiß ich nicht. Also du musst da am Ende schlucken, ne? So, weil die DFL entscheidet hat. Und da jetzt von Wettbewerbsverzerrung zu reden, ist natürlich Quatsch, weil die 3 Spiele hat jeder im Laufe der Saison. So. Aber uns, die nach der Saison mit den ganzen Themen, die wir gerade haben, in den ersten 5 Spielen reinzudrücken, also könnt ihr mir am Arsch legen. Wir können euch an die Haare schmieren, die Scheiße. So, Punkt. Das ist immer meine ehrliche Meinung dazu. So.
Ich hätte von Bremer Seite noch ein paar Namen genannt, die mir gerade ganz gut gefallen. Aber lass uns erstmal über Schalke reden, weil ich habe da ja immer nur so ein bisschen Headlines gelesen, habe dir ab und zu mal ein paar Schlagzeilen drüber geschickt. Lief ja nicht so rund. Ich weiß, du gibst jetzt nicht so viel auf die Testspiele. Trotzdem muss man sich genau, nicht regelmäßig von unterklassigen Mannschaften auf den Arsch hauen lassen, oder?
Ja, dafür haben wir jetzt gegen Bochum wieder 3-0 gewonnen. So und aber was soll ich dir sagen, Nico? Natürlich ist halt nicht geil, wenn du guckst, oh, was haben die heute gemacht? Hat ein Testspiel gegen Drittligist, so haben sie 3-0 verloren und Großkreuz hat auch noch den Elfmeter zum 3-0 geschossen. So. Ja, dann, natürlich freue ich mich da nicht drüber. Aber nochmal, für das, was ab übernächste Woche in der Bundesliga passiert hat, hat für mich immer null Aussagekraft.
Aber
sowohl der Sieg gegen Bochum als auch die Niederlagen gegen Drittligisten.
Ist das aber nicht trotzdem irgendwie ein wichtiger Faktor, so was das Umfeld angeht? Also ich meine, du bist ja mittendrin im Herzen des Sturms.
Ja.
Merkt man Unruhe oder ist das wirklich den Leuten auch egal?
Ach, naja, natürlich ist es den Leuten nicht egal. Ne? Also ich habe jetzt von mir gesprochen, als ich ja gesagt habe, also ich mache mir da nichts draus und gebe da nichts Großes drauf. Aber also muss ja nur mal Facebook aufmachen und ne, also mal ein bisschen die Kommentare lesen. Natürlich pisst die Leute das an. Aber ja, weißt du, also was soll ich da jetzt machen, so, weißt du, also so.
Aber
was soll
ja
ich da jetzt dran ändern?
Ja, ja, genau. Am Ende des Tages, hast du es schon gesagt, werden ja auch die ersten Spieltage darüber entscheiden, wie es läuft.
Ja, und da können wir uns alle schon mal drauf einstellen, auf das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Wenn du da mit 6 Punkten wirklich rausgehen solltest, dann könnt ihr allesamt und alle, die jetzt zuhören und Schalker sind, dann könnt ihr damit scheiße nochmal glücklich und zufrieden sein. So, Punkt. Und wenn es aber tatsächlich nur 0 Punkte sein sollten, dann, ja, wahrscheinlich haben wir dann schon wieder einen neuen Trainer, wenn wir uns finanziell erlauben können, aber ja. Auch dann nützt es aus meiner Sicht nichts, dann da wieder doof zu spielen. Ich meine, gut, das Ganze wird ja immer noch so ein bisschen dadurch entschärft, dass immer noch keine Fans im Stadion dürfen, so, ne, das, ich will nicht sagen, das kommt dann zugute, weil das kommt es nicht, also Fußball ohne Fans ist für den Arsch, da haben wir alle dieselbe Meinung drauf, aber ja, das wird dann vielleicht noch ein bisschen dazu beitragen, dass die Mannschaft dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr die Ruhe bewahren kann. Du, aber also ich, meine Vorfreude auf die ersten 5 Bundesliga-Spiele, also auf so generell auch im Free-TV nach München zu müssen am Freitag erstes Spiel, also das ist meine Vorfreude, hält sich ehrlich gesagt in Grenzen. Ne? So. Und ich habe das sogar im Podcast gesagt, in der ersten Staffel, ich gehe dieses Jahr auch nicht mehr in Vorkasse. Weder monetär durch irgendwelche Trikotkäufe oder sonst was, aber auch nicht emotional. Ich gehe diese Saison nicht mehr in Vorkasse. So. Was ich sehen möchte, damit meine große Emotion wieder zurückkommt, ist das, was uns in der Hinrunde der letzten Saison ausgezeichnet hat. Nämlich Einsatz, Laufstärke, Pressing. So, wenn wir den Ball haben, versuchen schnell nach vorne zu spielen. Den Kopf immer oben, die Brust immer so breit wie möglich. Das sind die Sachen, die ich sehen möchte. So. Und wenn wir dann trotzdem mit 0 Punkte aus 5 Spielen rausgehen, halte ich meine Schnauze so. Dann sage ich, okay, dann kommt jetzt das 6. Spiel und dann probieren wir zum 6. Mal auf dieselbe Art und Weise und dann wird das irgendwann klappen. Aber bis dahin, bis ich das nicht sehe, gehe ich nicht mehr in Vorkasse.
Ja, also du hast mich ja ein paar Mal auch schon ein bisschen bissig dafür angezählt, aber du sagst es ja selber auch schon, was den Start angeht. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Diese Liga ist so ein Arschloch, dass du echt aufpassen musst. Ne? Also guck mal, wenn du es eben gesagt hast, Bayern, Bremen, Leipzig, Union, Dortmund. Du hast schon gesagt, wenn man also mit 6 Punkten rausgeht, ist super. Wenn du mit 0 Punkten rausgehst, hast du ein richtiges Problem. Weil dann kommen nämlich Stuttgart, Mainz, Wolfsburg. Da musst du dann punkten. Wenn du das nicht gemacht hast, kommt Gladbach, Leverkusen. Und dann ist
egal, wer dann kommt am 6. Spieltag, Nico. Wenn du 5 Spiele keinen Punkt holst, dann musst du am 6. punkten. Egal, wie der Gegner ist.
Ja, ich will da was anderes hinaus. Selbst wenn du 3 Spiele gepunktet hast oder 3 Punkte gemacht hast oder was auch immer, der Spielplan gibt dir gerade gibt eine andere Art von Druck, weil du sofort volles Feuer kriegst. Und wenn du dann einmal kurz Luft holst und da nicht punktest, kommt das nächste Feuer. Dann hast du bis zum 10. Spieltag, hast du die Top 5 alle einmal gehabt. Das heißt, 5-mal die Top 5 und daneben dann alles andere, wo du gepunktet haben musst, wenn du das nicht gemacht hast.
Das ist es. Da du gepunktet haben musst eigentlich. So. Genau. Das ist das Problem an der Sache. Ja.
Und genau das ist der Moment, an dem in Bremen am 10. Spieltag der Abstiegskampf begonnen hat, den sie erst am 24. Spieltag wirklich angenommen haben. Bremen selber hat zum Beispiel so ein Ding, was fast heimtückischer ist. Wir spielen Hertha, Schalke, Bielefeld, Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt, Köln. 7 Spiele. Jedes Spiel fühlt sich an wie, musst du nicht unbedingt verlieren. Wenn du aber nicht genug Punkte gesammelt hast, geht's dann rund, weil dann hast du Bayern, Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig, Dortmund. Und dann holst du 5 Spieltage keinen Punkt, übertrieben von mir. Also das ist nur das, was ich meine, dass diese Psychologie, die da in diesen Spielplänen immer drin steckt, damit beschäftige ich mich nun mal als Bremer und Abschiedskampf seit 10 Jahren echt jede Saison vor Anpfiff so. Ja. Und ich habe dir das in der Pause schon mal erzählt. Ich möchte es einmal offiziell jetzt gesagt haben, ohne dass du mir das gleich um die Ohren hast. Aber Schalke kann sich schneller im Abschiedskampf wiederfinden, als sie es in Lieb ist.
Ja, weiß ich, das kann jede Mannschaft so, ne? Also grundlegend. Was soll ich dir sagen? Also wir haben jetzt gerade eine Sache gelernt. Wir haben die harten Brocken zum Anfang und dann hast du kurz eine Phase, da musst du dann eigentlich und dann kommen wieder harte Brocken, das ist scheiße. Jetzt hast du gesagt, ihr habt erstmal die Gegner, die in Anführungsstrichen ein bisschen was leichter sind, wo du mehr Punkte holen kannst. Wenn du da nicht die Punkte holst, dann kommen danach die Brocken. Auch scheiße. Also am Ende, wie Dresd ist ja dann, wenn du so siehst, jeder Spielplan scheiße, deswegen. Das ist so lange okay, wie du und ich und jeder andere Fan sich da Gedanken macht und bis zum 10., 15. oder 24. Spieltag in die Zukunft guckt. Ich glaube, dass jede Bundesliga-Mannschaft, ja, vielleicht mit Ausnahme Bayern, Dortmund, obwohl, wenn dann nur Bayern, total gut daran tut, jedes Spiel als solche wahrzunehmen, aufzunehmen und da ist das Ziel 3 Punkte. So. Tabelle verboten. Ich schwör's dir, Tabelle verboten. Bis zum 34. Spieltag Tabelle verboten.
Genau, wenn du es dann
keiner guckt auf die Tabelle.
Ja, ja, genau. Bin ich ja dabei. Ich weiß aber auch aus alter Bremer Tradition, dass du zumindest anfangen musst, an irgendeiner Stelle mal noch zu gucken, okay, wie sehen denn die letzten 5 Spiele aus?
Nee, da musst du nicht.
Doch.
Die Mannschaft und der Trainer, die müssen das nicht, ne?
Ja, aber
die Mannschaft und der Trainer. Alle anderen ja, aber nicht die Mannschaft und der Trainer.
Ja, okay.
Du kannst das gerne machen, klar, absolut.
Ich muss das für meine Nerven.
Ja, ist ja auch vollkommen okay, kannst du ja auch weiterhin machen. Und wenn du jetzt sagst, Schalke kann sich diese Saison schneller im Abstiegskampf wiederfinden, als man denkt. Ja, natürlich kann das sein. Aber also ich für meinen Teil, und auch das ist Teil von, ich gehe nicht mehr in emotionale Vorkasse, weder positiv noch negativ, ist halt, et kütt wie et kütt, ne? Und dann haben wir jetzt das erste Spiel gegen München und dann haben wir das zweite Spiel gegen euch und ja, das sollten wir dann nach Möglichkeit auch gewinnen und weißt du? Aber also wenn, selbst wenn du sagst, dich beruhigt hat, dich da irgendwie mit zu beschäftigen, was dann nächstes Jahr im April, Mai ist, wo du dann noch die nötigen Punkte holen kannst, um zu retten, dann mach das. Bei mir wird das genau das Gegenteil bewirken. So.
Ja,
ich guck nicht so drauf.
Ich mach das für dich. Ich habe noch meinen letzten Blick auf den Spielplan geworfen.
Das ist sehr, sehr, sehr nett von dir.
Ja, sehr gerne, mache ich. Dafür sind
wir da. Ja, aber müssen ja vergleichsweise einfache Spiele sein, weil die schweren haben wir ja alle in der ersten Hälfte.
Genau, darauf wollte ich hin. Ich wollte mit einem positiven, emotionalen Gefühl für dich rausgehen aus der Nummer hier.
Okay.
Weil ab 28. Spieltag geht's los. Augsburg, Freiburg, Bielefeld, Hertha, Hoffenheim, Frankfurt, Köln. Das ist dann, wenn du bis dahin verkackt hast, dann holst du da dann die 24 Punkte, die du noch brauchst.
Ja, ja, aber wenn du bis dahin verkackt hast, heißt das, dass du bis dahin in dem Moment auch nicht gerade in der besten Form bist und das gilt dann nicht nur für spielerisch, sondern auch mental und dann musst du und dann ist halt wieder genau dieselbe Scheiße. Nico, wie du diese Spielpläne drehst und wendest und ist immer scheiße. Deswegen, wenn Samstag wichtig ist, auch ein Platz und so, dann gibt 19 Minuten und danach gibt einen Tag entweder freuen oder angepisst sein, weil du verloren hast und dann kommt neue Woche und dann kommt neue 19 Minuten und das ist das Einzige, was, auch wenn das eine der schlimmsten Floskeln im gängigen Fußballjargon ist, ja, aber von Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel. Besonders in solchen Situationen, wo Schalke und Bremen sich in letzter Zeit befinden. So, und meine Hoffnung ist ja, und die rufe ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis, so dreckig und elendig und teilweise blamabel die Rückrunde von Schalke auch war, ne? Die Hinrunde, wo sie alle unseren Arsch geleckt haben und auch David Wagners Arsch geleckt haben, das war dieselbe Mannschaft und derselbe Trainer, ne?
Mhm.
So. Vielleicht erleben wir ja Freitag in einer Woche, ja gut, in München eine Überraschung, so optimistisch bin ich dann jetzt nicht, ne? Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir da 5 Stück in München kriegen, das wird noch anderen Mannschaften im Laufe der Saison passieren, deswegen, also das ist meine kleinste Sorge da, was du da jetzt in München, ob du da jetzt 1-0 verlierst knapp oder ob er 5-0 richtig einen vor den Sack riss, das spielt zumindest in meiner Gemütslage keinen großen Unterschied. Ist natürlich doof, direkt zum Einstand, aber das ist das kleinste Problem. Und ja, dann schauen wir mal, was die Saison so bringt. Ne? Ich wiederhole das immer wieder. Wichtig ist, glaube ich, oder der wichtigste Teil bei uns in der Mannschaft ist die Dreier-Mittelfeld-Kombo Serda, Mascarell und Arid, auch in der Reihenfolge der Wichtigkeit. Und wenn die fit sein sollten, dann, wer weiß, vielleicht geht ja dann, haben wir dann ja doch schneller die 40 Punkte zusammen, als viele glauben.
Ich dachte, du kommst jetzt mit Wichtiges auf den Platz.
Ach so, Nico, sorry, den unterbrechen, ne? Aber weißt du eigentlich, was ich immer schon mal machen wollte, in dem Mikrofon, wenn Leute zuhören?
Nee, was denn?
EA Sports, it's in the game. Wollte ich immer schon mal machen, mein Bester.
Hey, weißt du, wie oft ich das auch schon im Traum quasi mitgesungen habe?
darf ich noch? EA Sports, it's in the game.
Ich weiß gar nicht, ob das immer noch der aktuelle Trailer ist, aber...
Ist egal. Ich sag das jedes Mal für mich, wenn ich FIFA anmache. Ich sag das selber, der braucht das gar nicht mehr sagen.
Es ist unser Premium-Partner, EA Sports.
Absolut.
Die bringen überraschenderweise einen neuen Fußballtitel raus. FIFA 21 heißt das Ganze. Was naheliegenderweise eine Fußballsimulation ist, die der ein oder andere da draußen vielleicht schon gespielt hat. Wir ja auch, und es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich bisher ungeschlagen gegen dich bin, aber darum geht's jetzt hier nicht an dieser Stelle.
Ja, doch, darum geht es ab jetzt immer, ne? Also da muss ja bewusst sein.
Ja, naja, genau.
Also ich messe dieser These weiterhin nur wenig Wahrheitsgehalt bei, aber gut, lass mal jetzt mal sein.
Ja. Ich weiß auch jetzt schon, dass sie mir irgendwo um die Ohren fliegt, weil ich bestimmt doch mal verloren habe. Aber egal.
Ich gehe davon aus.
Wir haben ab sofort in jeder Folge eine News aus dem Hause EA, die wir mit euch auseinanderklamüstern wollen. Denn natürlich passiert rund um den Titel einiges. Wir sind jetzt in der Vorfindungsphase quasi. Das heißt, es gibt erste Informationen. Und Pillow, was haben wir dabei? Ich meine, ehrlicherweise, du bist ja nun der dreifache Titelträger. Insofern bist du der Experte. Was gibt's Neues zu FIFA 21?
Ja, einiges, Digi, Alter, einiges. Also man hat ja ganz gerne mal so, hört man ja, da kommt neue FIFA, da ändern sich drei neue Gesichter von den Spielern und die haben neue Trikots. Ich fand das persönlich schon immer ein bisschen Quatsch und die guten Jungs von EA waren so freundlich, mir das mal alles tatsächlich ein bisschen aufzulisten, weil das ist dann doch so viel, dass ich mir das nicht mehr hätte merken können. Und haben mir tatsächlich mal zumindest die bisher bekannten neuen Features aus FIFA 21 aufgeschrieben und da sind tatsächlich ein paar Sachen dabei, die ich wirklich richtig, richtig krass finde. Auf die würde ich jetzt dann gleich auch noch mal ein bisschen genauer eingehen. Starten wir vielleicht mal mit Gameplay. Das ist schon direkt eines der Dinger, wo ich sage, puh, ey, da weiß ich jetzt schon, das wird mich auf jeden Fall ein paar Mal zum Wutausbruch bringen. Und zwar wurde das Dribbling wurde angepasst in FIFA 21. Präzisere und der Thermus, der hier benutzt wird, ist präzisere und unberechenbarere Steuerung.
Autsch.
Digi, du weißt. Also so lange Rede, kurzer Sinn, geil. So, weil ich schon der Meinung bin, dass das Thema Dribbling in den letzten Jahren immer ausbaufähig war, wenn du jetzt mal wirklich die richtigen Skill-Moves, ne, die über die R-Tasten getriggert werden, wenn du die mal beiseite lässt, aber so wirklich dieses Dribbling am Ball, kleine Körpertäuschung, mal einen Ball zurückziehen von links nach rechts und so, ich fand schon, dass da noch mehr geht, deswegen freue ich mich da drauf. Ich weiß aber auch, dass jeder Weekend-League-Spieler das beim Stand von 1-0 und noch 5 Minuten oder ja manchmal sogar noch 20 Minuten dazu nutzen wird, zur Eckfahne zu gehen und boah, da grautet mir jetzt schon von. Ich bin mir ziemlich, wenn es wirklich so unberechenbar ist, und ich habe auch einen Trailer dazu gesehen, das sah sehr unberechenbar aus. Da wird der ein oder andere mies ins Leere laufen. Kann ich mir vorstellen, dass es da zu hitzigen Duellen kommen wird. Deswegen, freue ich mich sehr drauf, ja.
Ja, aber ehrlich, das ist für mich der Tod, Alter.
So darfst du nicht denken. Du hast die Waffe ab dann auch, ne? Nicht nur der andere. So.
Ja, aber ich kann sie nicht verteidigen und das ist mein Problem. Ich bin
gespannt. Ja, dann muss er halt mehr Tore schießen, ne?
Ich bin gespannt, wie man das dann verteidigt. Da wird spannend, so. Das heißt,
man
muss ja auch in der Verteidigung sich was tun.
Ja. Genau das ist. Also unberechenbare Steuerung heißt, impliziert ja schon, das wird schwieriger zu verteidigen sein so. Und ich glaube, da wird der Hase im Pfeffer begraben liegen. Aber wirst deine Wege finden. Und wie gesagt, nicht vergessen, dann ist die Marschroute jetzt nicht mehr 1-0 gewinnen, sondern 6-5. So, dann ist es halt so.
So wie ich gegen dich.
5-4 war das.
Ja.
Also wir müssen demnächst mal wieder eine Runde FIFA zocken, ne, damit du mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommst.
Guck, weißt du was? Das machen wir direkt heute Abend.
Heute Abend?
Ja, direkt heute Abend nach Ausstrahlung dieser Sendung spielen wir beide eine Partie FIFA, abgemacht.
Ja, okay, machen wir. Machst du Streamer an?
Ja, mach ich Streamer an.
Ja, dann sollen die mal reinkommen, dann können sie mal gucken.
Dann gucken wir nochmal auf FIFA 20 und dann ist das mit den Siegen auch schon wieder erledigt.
Ja, ich sag dir das. Ich habe zwar monatelang nicht gespielt, aber ich nehme trotzdem auf.
Dafür reicht.
Neue kreative Laufwege, ein Thema, was ist schon der zweite, auf den ich ein bisschen genauer eingehen muss. Ich fand schon, dass die gerade von den Stürmern, insbesondere den Flügelspielern, die Laufwege immer ein bisschen sehr, sehr eintönig und monoton waren. Also wenn du die halt irgendwann mal kennst nach 2 Monaten neues FIFA, dann waren die schon immer relativ einfach zu verteidigen und durch neue kreative Laufwege verspreche ich mir das schon noch ein bisschen, weil ich halt tatsächlich, ich persönlich in der Spielanlage jetzt nicht der größte Dribbler bin, vielleicht werde ich das jetzt mit dem neuen Teil, aber ich schon so viel auf Pässe in die Tiefe und so was setze und ja, da wird mir das hoffentlich zugutekommen. Und wenn wir dabei schon dabei sind, neue lange Steilpässe und manuell ausführbare Kopfbälle wurden auch implementiert. Unter den manuell ausführbaren Kopfbällen kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht so 100% viel vorstellen, klingt auf jeden Fall aber auch gut, weil Flanken und Kopfbälle die letzten Jahre schon underpowered waren in FIFA, also so viel ging da nicht, von daher kann das sicherlich auch nicht schaden. Und neue lange Steilpässe, habe ich auch einen kurzen Teaser zu gesehen, sah sehr, sehr gut aus, sehr, sehr realistische Passwege, die da gespielt werden können. Und zu guter Letzt im Thema Gameplay wurde das Kollisionssystem überarbeitet. So, da habe ich mir auch noch nicht genau was zu angeguckt. Also verbesserte Körperphysik für mehr Realismus und Natürlichkeit bei Kollision zweier Spieler. Jeder von uns hat sicherlich schon mal so einen Bug drin gehabt, wo die Spieler aneinander rennen und der eine steckt mit dem anderen beim Kopf im Arsch quasi und hängt fest. Wenn sowas gedebuggt wurde, dann bin ich da total dabei, finde ich cool. Volta. Im Volta gibt es auch neue Features, wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich den Modus selber noch nie so wirklich, weil da geht es halt auch wieder sehr um 1 gegen 1 Dribbling und so, ist nicht so ganz mein Zuhause. Da habe ich noch nie so intensiv reinguckt, aber in diesem Volta-Modus gibt es die Neuerung Feature-Battle-Modus, mehr verfügbarere Stadien, Aufpimpen des eigenen Volta-Avatars mit Hilfe sämtlicher Markennamen, Adidas, Profi-Clubs, exklusive Designer etc. pp. Neue Lizenzen mit AC und Inter Mailand, Verlängerung mit Real Madrid um 5 Jahre und der spanischen Liga, La Liga, sogar direkt um 10 Jahre. Und ja, so viel zum Thema Volta. Wie gesagt, also für die Volta-Zocker wisst ihr Bescheid. Ich persönlich bin da nicht so ganz tief drin.
Hast du es mal versucht? Ich habe da ein bisschen mich mit beschäftigt. Das ja, ist schon kurz, ganz geil. Aber dass du ja brauchst noch mal Ruhe für ein zweites Spiel im Spiel quasi, ne? Habe ich das
ja,
Gefühl.
Ja, ja. Ich, wie gesagt, so bisher war ich nicht der Dribbler. Vielleicht ändert sich das jetzt mit FIFA 21 ja, genau, und den neuen Features. Ganz, ganz wichtig finde ich und ein sehr cooles Feature, Upgrade des Spiels auf die nächste Konsole. Heißt, wer jetzt auf der PS4 noch zuschlägt und vorbestellt, kann es dann, wenn er sich die PS5 Ende des Jahres zulegt, kostenlos upgraden und auch seine Spielstände und alles und sein Spielerprofil mit rübernehmen. Das ist gerade bei FIFA Ultimate Team sehr wichtig. Sehr, sehr cooles, sehr, sehr wichtiges Feature. Karrieremodus wurde überarbeitet, neue und überarbeitete Spielerentwicklung, neue Positionen möglich, heißt und aus meiner Sicht schon ein bisschen überfällig. Beispiel Alfonso Davis, der kam als linker Flügelspieler zu Bayern München und wurde dann da zum Linksverteidiger ummontiert und ist da total steil gegangen. Das kannst du jetzt im Karrieremodus bei FIFA auch machen, dass du halt Spieler, die du verpflichtest, die Position neu vergeben kannst oder denen die antrainieren kannst und die dann variabel einsetzbar sind. Interaktive Spielsimulation, Steuerung der Wechsel, manueller Spieleingriff. Ja, muss ich auch ganz klar sagen, einer der Themen oder einer der Punkte, der mich die letzten Jahre davon abgehalten hat, diesen Modus zu spielen, weil du entweder die Spiele im Karrieremodus selber spielen kannst aktiv oder aber auf Computer setzt, aber dann kannst du nicht ins Geschehen eingreifen, konntest du nicht, keine Wechsel vornehmen, Taktikänderungen so, das geht ab jetzt, finde ich sehr gut. Neue Transferoptionen, Laien mit Kaufoption möglich. Okay, war mir nicht bewusst, dass das bisher nicht geht. Also ab jetzt kann auch das Schalker-Modell, Laie mit Kaufoption, ja, ist jetzt implementiert worden. Vertragsauflauf von Topspielern. Ah ja, habe ich mir, weil ich auch nicht verstanden hatte, was das heißt, habe ich mir reingeguckt. Du hast schon gesehen, dass im Karrieremodus so nach 2-3 Saisons die absoluten Topspieler, na, Messi, Ronaldo, Griezmann oder so, wenn der ihre Verträge auslaufen, hat der Computer die selten verlängert, sodass du die dann ganz easy ablösefrei verpflichten konntest in deinem Verein. Das haben sie jetzt wohl auch gefixt. Und zu guter Letzt, last but not least, sondern für mich sogar am wichtigsten, die Änderung in Ultimate Team. Lieber Nico, es gibt einen Koop-Modus in FIFA Ultimate Team.
Yeah!
Heißt, wir beide können uns für die neue Saison, also finde ich auch richtig, richtig geil, hat total gefehlt bis hierher. Heißt, wir können in Zukunft, ja, wenn ich den Grind 2-3 Monate durchgezogen habe und ein starkes Team aufgebaut habe, kann ich dir dann quasi auch Asyl bieten in meinem Verein. Und dann kannst du auch mal in den Genuss kommen, wie es ist, in der Weekend League 20 von 30 Spielen vielleicht sogar zu gewinnen. Außer du ziehst jetzt den Teamschnitt so runter. Naja, schauen wir mal. Also Koop-Modus, richtig geile Geschichte.
Aber das klingt wirklich geil, da habe ich Bock drauf. Ja, das müssen wir machen.
Ja, ist es. Also aus meiner Sicht die beste und coolste Änderung von allen, die ich bisher vorgelesen habe. Anpassung des eigenen Stadions. Du kannst ab jetzt, also naja, meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen überflüssig, weil es wird reichen, wenn du als Stadion die Veltins Arena auswählen kannst. Das wird reichen für alle FIFA-Spieler auf der Welt. Aber alternativ kannst du jetzt nicht nur andere Stadien von anderen Fußballvereinen, die es angeblich noch geben soll, auf der Welt nehmen, sondern auch dein eigenes Stadion irgendwie mit Fangesängen und Plakaten und Bannern und hast du nicht gesehen. Und ich glaube sogar auch die Tribünen selber designen und hast du nicht gesehen. Also da geht eine ganze Menge mehr. Weiterer cooler Punkt, die Real-Life-Performance der Spieler aus den Ligen hat Einfluss auf Special-Items. Kennst ja noch Team of the Week, ne? So,
ja.
Schalke-Spieler macht aus Versehen 2 Tore in einem Spiel, kriegt eine Spezialkarte, eine Team of the Week-Karte. Bisher hatte aber das, was er in dem Spiel gemacht hat, nämlich 2 Tore schießen, relativ wenig Einfluss auf die Erhöhung oder Veränderung der In-Game-Statistics der Karte, weißt du? Zum Beispiel, Spieler Y macht am Wochenende gegen Bayern München 2 Freischusstore aus 25 Meter, dann ist in Zukunft davon auszugehen, dass bei der Team of the Week Karte seine Freistoßwerte deutlich erhöht sind. Weißt du?
Ja.
Also angepasst auf das, was er da wirklich gemacht hat. Finde ich auch nochmal eine sehr coole Sache. Und 12 neue Icons sind mit dabei. Unter anderem Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Eto, Fernando Torres. Und die bilden somit in Summe aus den Icons, die es bisher gab, die FUT oder FIFA Ultimate Team Top 100 Icons. Und ja, nächstes Jahr 100 Icons in FIFA. Aber leider immer noch kein Franz Beckenbauer. Da muss ich nochmal anmerken. Wir brauchen Franz Beckenbauer.
Ja, das ist gut, das ist dein Thema, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von. Das andere klingt aber in weiten Teilen für mich wirklich nach sehr spannend, ehrlicherweise, weil auf der einen Seite ich die Verteidigungsschwächen, die ich habe, da noch weiter offengelegt bekomme, aber gerade das Steilspiel für mich spannend ist und wir dann meine Schwächen gemeinsam bei FIFA Ultimate Team in einem gemeinsamen Team quasi ausmerzen können. Ja,
also ich deine Schwächen aus.
Ja, genau. Genau, okay. So ungefähr. Finde ich aber ganz gut. Das gefällt mir gut. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Das Ganze kommt Anfang Oktober und genau dann werden wir natürlich auch genauer reingucken können und werden bestimmt auch bei FIFA Ultimate Team was daraus machen. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Jetzt wieder zurück zum Programm. Ich übernehme die andere Floskel, die du eben gerade rausgehauen hast, in Form von, man muss von Spiel zu Spiel denken. Das hat sich mein, und jetzt kommt die nächste Kategorie, Typ der Woche auch gedacht, als er im November den Bums übernommen hat. Und da wir jetzt
hat er gut dran getan, wa?
Ja, genau. Da wir jetzt so eine lange Pause hatten und ich jetzt relativ leicht mir einen Typen aussuchen konnte, habe ich mir doppeldeutig für die Kategorie Typ der Woche, die wir hier als auch einführen, Hansi Flick ausgesucht. Naheliegend, ja, ihr könnt jetzt gerne gehen, darum geht's gar nicht, aber ich habe einen anderen Grund. erstmal herzlichen Glückwunsch zum Triple, total geil. Ja. Wenn man sich überlegt, dass Niko Kovac im November gesagt hat, die Mannschaft ist qualitativ nicht gut genug. Wie hat er, wenn du du kannst halt nicht 200 fahren, wenn du nur Material für 100 km/h im Kader hast. Schöne Grüße an der Stelle. Mit Monaco wird er viel Spaß haben. Aber der eigentliche Punkt, warum Hansi Flick, habe ich mir überlegt, sag mal, wie lange war der eigentlich im Trainerstab? Weil wenn du siehst, wie Jogi Löw da schon wieder auf der Stelle tritt in dieser Nations League oder wie sie da heißt, würde ich mir schon so jemanden wie Hansi Flick wieder als Bundestrainer wünschen.
Ja, also wieder als Bundestrainer ist ja nicht, der war Co-Trainer.
Ja,
der
heimliche Star offensichtlich.
Ja, der heimliche Star, aber als Jürgen Klinsmann gegangen ist und Jogi Löw übernommen hat, da war Jogi Löw der heimliche Star, weißt du? Also das ist ja so ein Rad, wenn der Löw nächstes Jahr in der EM im Finale kommt, dann halten sie auch wieder alle die Fresse. Und meiner Meinung nach der steht eh nicht zur Debatte und ich glaube auch, dass jetzt die Nations League-Dinger, also ja, das Ding gegen Schweiz, das war jetzt tatsächlich nicht so geil. Da hat er aber aus meiner Sicht auch taktisch ein bisschen rumexperimentiert mit der Dreierkette und das war ja insgesamt auch noch nicht die beste Besetzung. Aber das Spiel gegen Spanien fand ich persönlich schon ganz ansprechend. Ja, danach war 1-0 Führung, haben sie sich ein bisschen zu sehr hinten eingeigelt und das hat dann halt auch nochmal aus meiner Sicht so ein bisschen dazu geführt, dass sie sich eingefangen haben. Aber da kommen wir jetzt gerade vom Thema ab. Brauchen wir einen Hansi Flick zurück in der Nationalmannschaft, damit wir nächstes Jahr Europameister werden? Ich glaube nicht. Also aus meiner Sicht werden wir das wahrscheinlich eh nicht. Aber wenn du dir mal auch da wieder die Reihen anguckst, ne, vorne mit Gnabry, Sané, Werner, Mittelfeld brauchen wir gar nicht reden. Also ich glaube, da kommt immer noch keine europäische Mannschaft dran. An Groß, Gündogan, Havertz, Goretzka, Reus, der jetzt mittlerweile auch wieder mit dabei ist und. Also die Liste geht ja noch endlos weiter. Hinten muss ein bisschen gucken. In der Abwehr, besonders in der Innenverteidigung. Robin Gosens hat mir sehr gut gefallen. Also jetzt nicht nur in der Nations League, sondern auch schon in der vergangenen Saison bei Bergamo. Glaube ich, dass da doch wieder eine ganz gute Truppe ranwächst. Und ja, ob das dann in den nächsten Turnieren über die nächsten Jahre nochmal für einen ganz großen Titel reicht, werden wir sehen. Aber also aktuell sehe ich keine Notwendigkeit, den Bundestrainer zu wechseln. Da hättest du nach der Russland-Geschichte hättest du das sicherlich machen können. Da haben sie nicht gemacht. Mhm. Jetzt gerade sehe ich da keine Notwendigkeit für.
Ja, ich habe so ein kleines bisschen ehrlicherweise damit ja nur rumspekuliert auf diesem ganzen ständigen Genörgel an Jogi Löw. Weil auch jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen die Schweiz auch wieder kam, dass er am Ende sagt, die Fitness, die hat den Spielern ja so ein bisschen gefehlt. Er aber keinerlei Wechsel und keinerlei Veränderungen in der Aufstellung gemacht hat. Und die Leute einfach dann auf der Bank gesessen haben.
Aber ein Trainer ist ja auch kein Idiot, ne? Also der nimmt die Nations League, glaube ich, schon mehr als Test für gewisse Sachen wahr. Und Also meiner Meinung nach muss man ihm das dann auch mal einräumen. Also ja. Nochmal, der Typ ist kein Blödmann. Und wenn der sieht, dass seine Spieler müde sind und trotzdem nicht wechselt, dann wird er aus meiner Sicht einen Grund gehabt haben. Welchen, denn erschließt sie mir jetzt auf Anhieb auch nicht. Aber lass ihn mal machen. Aber falsche Thema. Hansi Flick, also übernommen, dann irgendwie, was hat er jetzt für eine Serie dann hingelegt? Am Anfang hat er noch 2 Spiele verloren in der Hinrunde. Aber jetzt irgendwie, ja, Schalke hat 16 Spiele nicht gewonnen. Er hat 17 Spiele, glaube ich, ein Unentschieden, den Rest alles gewonnen. Besonders nach der Corona-Pause, also was soll ich dir sagen? Also muss auch neidlos anerkennen, absolute Dominanz der Bayern. Barca, müssen wir nicht drüber reden, vernichtet, also wirklich lächerlich gemacht. Das hat schon fast wehgetan, irgendwann ab dem 6. 7. Ding. Und dann auch die anderen Gegner, die da kommen, sind souverän geschlagen, verdienter Champions-League-Sieger. Und ja, Glückwunsch.
Ich versuche hier gerade herauszufinden, hat so eine absurde, genau hier, Flick ist der erste Bayern-Trainer, der 22 seiner 25 Pflichtspiele gewann. Guardiola hat 21 von 25 Pflichtspielen gewonnen. Mit derzeit 30 ungeschlagenen Partien in Folge, davon 29 Siege, überbot er ebenfalls den bisherigen Rekordmann Guardiola. Dazu stellt er mit seinem Team mit momentan 21 Pflichtsiegen nacheinander einen neuen Rekord im deutschen Profifußball auf. Also ich glaube, deshalb ist es von mir eine sehr sinnvolle, aber auch ziemlich naheliegende und damit ziemlich lame Wahl zum Typ der Woche. Denn es geht ja schon um Typen und hier werden wir bestimmt auch noch wieder Typen suchen, die mal was Besonderes oder ein bisschen was anderes haben. Und ich ärgere mich oder ich schäme mich, dass du den Typen ausgewählt hast, den ich eigentlich hätte nehmen müssen.
Ja, also wir hätten uns ja auch noch hin und her schieben können, also das hätten wir schon machen können, aber nein, also nochmal, also Ehre wem Ehre gebührt und ja, wer dann sagt, das ist lame, dann ist es halt lame, aber Hansi Flick, was soll ich sagen, Motherfucker, Alter, der hat auf jeden Fall...
du solltest rasiert. Die Überleitung annehmen und deinen
Mann, ja, Typ der Woche... Ja, nehme ich jetzt auch, ja, mein Typ der Woche, der hat, ja... nicht annähernd sportlich so zugeschlagen in den letzten Wochen und Monaten wie Hansi Flick, dafür aber verbal umso mehr. Und zwar ist mein Typ der Woche Max Kruse, der vor ein paar Tagen, genau, der ist nicht mehr euer Spieler, ich weiß gar nicht, was du da noch so feierst. Der hat sich gegen euch entschieden und ist da nach Beşiktaş oder wo war der, Beşiktaş?
Ja, Fenerbahçe.
Fenerbahçe ist nach Fenerbahçe gegangen und hat auf euch geschissen. Aber der ist ja jetzt wieder hier in Deutschland bei Union Berlin und wurde im Interview gefragt, was er denn vom Versenden von Nacktbildern hält und hat darauf geantwortet, kann man machen, muss man aber nicht. Gesicht weglassen ist auf jeden Fall was hilft. So, reicht für mich, um ihn zum Typ der Woche zu küren.
Ich würde auch sagen, viel mehr müssen wir das gar nicht ausholen. Von meiner Seite nur 2-3% noch dazu. Ich habe... Nee, lassen wir weg, ist egal. Okay. Auf jeden Fall habe ich keinen.
Hast du auch schon mal
Nee. Wegen Max Kruse. Aber das ist cool.
Hat halt was mit der Peeling-Nummer zu tun gehabt?
Nee, auch nicht.
Die Fotos, die du verschickt hast. Nee,
ich wollte was zu Max Kruse erzählen, aber das lassen wir weg. Das erzähle ich an anderer Stelle mal. Guter Typ auf jeden Fall. Und ich freue mich darüber, dass wenn er in die Bundesliga zurückgeht und dann nicht zu Bremen, dass es dann Union Berlin ist. Weil das ist der Verein, wo ich finde, wo er typtechnisch auch am geilsten hinpasst. Das kann eine sehr schöne Sache werden.
Ja.
Deswegen halte ich die
auch. Also ich hätte ihn auch genommen, ne, für eine Saison oder zwei.
Ja,
ne?
Definitiv. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, aber na, das geht jetzt hier zu weit. Das erzähle ich dir mal nach dem Ding.
Okay.
Letzte Kategorie. Und damit dann auch schon Ende der ersten Folge. Das Fundstück der Woche. Das ist dieses Mal in der Kategorie, die wir ans Ende jeder Folge setzen werden. Ihr habt ja das, glaube ich, auch schon geschickt vorher. Es gab einen sehr lustigen und interessanten
Livestream
bei Mainz 05 bei YouTube vom Spiel Hoffenheim gegen Mainz 05, wo die Kommentatoren durch den Chat unter anderem dadurch aufgemuntert wurden, verschiedene Leute zu grüßen. So hatte der eine darum gebeten, dass sein Kumpel Mein Jarak begrüßt wird. Und der andere seine Freundin Fixi Hartmann grüßen wollte. Woraufhin der eine Kommentator zu dem anderen meinte, du, ich glaube, die haben dich da gerade verarscht. Und der Kommentator meinte, nee, ich glaub nicht. Auf jeden Fall Fundstück der Woche. Seht es mir nach. Da ist nicht viel Fundament drin, noch nichts weiter von irgendwelchen Kreisliga-Plätzen. Da muss Pillow irgendwann wieder ran. Aber ich habe herzlich drüber gelacht.
Ich hab's leider nicht live gesehen. Schade, brauche ich sehr.
Also ganz ehrlich, du willst doch nicht allen nennen, sonst Hoffenheim gegen Mainz Testspiel live gucken.
Ja, nee, das nicht.
Nee, das will niemand. Ich glaube, das wollten noch nicht mal Hoffenheim und Mainz sein. So wie ich die Kommentare, die ich da durchgelesen hatte. Sei es drum. wir beenden es. Denn das war die erste Folge der zweiten Staffel von Wichtig ist auf dem Platz. Pillow, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir kommen gut rein. Ich habe ein bisschen Sorge davor, dass wenn die Saison dann läuft, wir beide nicht mehr so viel zu lachen haben. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Denn die nächste, zweite Folge wird es direkt nach dem ersten Spieltag geben. Und dann wissen wir gleich, was passiert ist. Denn denkt dran...
Ja, was bei uns passiert ist, das kann ich dir auch jetzt schon sagen. Da brauchen wir nicht bis Freitag in einer Woche warten. Ne? Also, ja. Das werden 3 Punkte für Bayern München, geht nur um die Höhe. Aber schauen wir mal.
Denn denk dran, wichtig ist auf dem Platz.
Wichtig ist auf dem Platz.
Macht's gut, bis bald.
Bis dann, ciao.